NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, wie schön, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Inmitten großer Lebensumbrüche hat die 47-jährige Mina Bäuerlein ihre Arbeit, die Wohnung und den gesamten Besitz aufgegeben und hat sich zu Fuß auf den Weg von München an die Ostsee gemacht. Und das ohne zu wissen, wohin die Wanderschaft sie letzten Endes führen wird und was ihr so alles am Wegesrand begegnet. Über diese besondere Pilgertour hat sie ein berührendes und auch mutmachendes Buch geschrieben. Und gleich ist sie bei mir im Kulturspiegel zu Gast. Und dann nehmen wir sie mit nach Bückeburg zum Mittelalterlich-Fantasiespektakulum, wo man definitiv wetterfest sein muss. Wir haben uns mal auf dem Festivalgelände umgesehen. Einen schönen Dienstagabend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Manche Menschen gehen ihren Weg mit festen Schritten nach vorne. Andere, wie die Heldin des neuen Romans von Mina Bäuerlein, gehen ihn einfach mal rückwärts. Die Rückwärtspilgerin oder von einer, die auszog, das Leben zu küssen. So heißt das ungewöhnliche Buch. Und es ist poetisch, es ist klug, es ist tiefgründig und mit feinem Humor erzählt. Es handelt von einer Frau, nämlich von Mina, die nicht nur die Richtung ändert, sondern auch den Blick auf die Welt. Worum es genau geht und wie es zu dieser wirklich originellen Idee gekommen ist und was das Ganze mit uns allen zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit der Autorin persönlich. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Mina Bäuerlein. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Was hat dich zur Rückwärtspilgerin inspiriert? Warum auch rückwärts?
Warum rückwärts ist mal das Einfachste zu erzählen. Normalerweise gehen wir Jakobswege vom Norden in den Süden, das heißt Richtung Santiago de Compostela. Ich bin ja aber vom Süden Deutschlands, nämlich von München, Bayern aus, nach Schleswig-Holstein in die Hohachter Bucht gelaufen. Das heißt, ich habe mir die Jakobswege rausgesucht und gedacht, okay, die sind ein sicheres, zuverlässiges Wegenetz. Da kann ich mal gehen. Ich muss halt rückwärts gehen.
Wie bist du darauf gekommen, überhaupt zu pilgern? Du hast alles hinter dir gelassen. Du hast aufgehört zu arbeiten, du hast deine Wohnung aufgegeben und du hast gesagt, so, ich suche jetzt eigentlich ja doch ein bisschen mich selbst.
Richtig. Also letztlich müssen wir nicht alles aufgeben, um zu pilgern. Pilgern heißt ja erstmal nur, sich auf den Weg machen und bitte nicht unbedingt gleich die Wohnung aufgeben und den Besitz weggeben. Aber bei mir war es so, dass ich vorher eine Zeit lang krank war, ungefähr ein halbes Jahr. Und ich war sowieso schon aus einem Arbeitsrhythmus in einen Freizeitrhythmus gefallen. Und dann kam dazu, dass ich nicht an meinen Arbeitsplatz zurückkehren konnte aufgrund meiner Erkrankung. Dann wurde die Miete zu teuer. Und mein jüngstes Kind sagte, jetzt ziehe ich aus. Ups, plötzlich stand ich mit einer großen Wohnung da, die leer wurde, immer leerer. Und ich dachte, naja, wieso soll ich jetzt so hoch Miete zahlen? Ich gehe erst mal los und schaue, was da kommt.
Aber es ist sehr, sehr mutig zu sagen, ich lasse alles hinter mir. Hast du nicht zwischendurch auch immer mal so ein bisschen Angst gehabt?
Zweifel hatte ich immer wieder mal. Angst, ja, ich kann mich nicht wirklich erinnern, Angst gehabt zu haben. Ich habe manchmal Herzklopfen in der Nacht gehabt und gedacht, oh Gott, was mache ich denn da eigentlich? Aber dann hatte ich ja schon begonnen, meinen Besitz aufzulösen, hatte schon begonnen, mit der Bank zu sprechen, ob ich von meinem allerletzten Geld überhaupt diesen Weg noch machen kann. Denn es war klar, wenn ich ankomme an der Ostsee, werde ich nichts mehr auf dem Konto haben.
Und das macht keine Angst. Also ich hätte schon ziemlich Herzklopfen, wenn ich wüsste, ich reise da jetzt und ich weiß ja letztendlich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich finde das unglaublich mutig, was du da gemacht hast. Es geht ja in deinem Buch um das Gehen, um das Vergehen, es geht auch um das Umkehren. Ist das so ein bisschen auch so ein stiller Protest gegen das immer schneller, immer höher, immer weiter unserer Zeit?
Auf jeden Fall. Also es ist nicht ein stiller Protest, sondern es ist ein, ich muss das nicht für mich haben. Und ich möchte langsam unterwegs sein. Das passt auch gut so sinnbildlich zu den Schnecken, die immer wieder eine große Rolle in meinem Leben spielen, seitdem ich gepilgert bin. Und natürlich war ja damals die Frage, wie möchte ich in Zukunft leben? Mein Leben war vorher ja klar strukturiert. Ich war Mutter mit Kindern im Haus. Ich war berufstätig, musste natürlich für 3 Personen sorgen. Es war ganz was anderes, als nur noch für mich alleine verantwortlich zu sein und zu sagen, okay, was kommt denn da, wenn nur ich da bin? Und das wollte ich dem Weg überlassen. und mich dem Weg anvertrauen. Und ich hatte ein kleines Gelübde abgelegt, nämlich alles, was mir auf diesem Weg begegnet, ernst zu nehmen und dann beruflich umzusetzen und eventuell auch da zu bleiben, wo es wohl sein soll. Also ein sehr spiritueller Ansatz.
Ich habe überall Gänsehaut gerade, wenn du das so sagst. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Was hat das mit dir gemacht, das Pilgern? Erzähl doch mal von dieser ganzen Tour.
Ah, ich bin ja immer ruhiger und immer glücklicher geworden. Und es kam tatsächlich, ich hatte so einen leichten doppelten Boden eingebaut. Ich hatte gedacht, ja, ich gehe ins Nichts, hatte mich aber doch gleichzeitig auch auf eine Stelle beworben, die dann ab Herbst nach dem Abschluss meiner Reise für mich denkbar gewesen wäre. Ich habe aber während des Weges eine Absage für diese Stelle bekommen. Und dann war klar, jetzt musst du wirklich das machen, was du immer gesagt hast, nämlich dich einlassen auf den Weg. Und das ist die Chance. Und ist es nicht auch so, wenn wir in der letzten Lebensphase sind, dass wir uns voll einlassen müssen auf unser Umfeld, auf das, was kommt? Und ich hatte ja zuvor im Hospiz gearbeitet, war also Menschen begegnet, die ihr Leben abgeschlossen haben und die sehr darauf angewiesen waren, dass sie gesehen werden und dass sie vom Weg Geborgenheit erfahren. Und das hat mich eigentlich ermutigt und auch mich vertrauensvoll da loszugehen, einfach, ja.
Was gab es für Zeichen auf dem Weg, als du gepilgert bist?
Zeichen. Okay, es waren Menschen, denen ich begegnet bin, die ich kennenlernen durfte. Das war natürlich ein Vorteil des Pilgerns, weil ich viel in Privatunterkünften übernachtet habe, die ja entlang aller Pilgerwege, auch der in Deutschland sind. Man spricht immer von Spanien und die Pilgerunterkünfte, aber das ist ja hier in Deutschland genauso verbreitet. Vielleicht fast sogar noch ein bisschen schöner, weil man sehr, sagen wir mal, sehr familiär bei den Menschen zu Hause, in der Wohnung, im Haus untergebracht wird, im Gartenhäuschen, wie auch immer. Es sind Menschen, die einen Bezug haben zum Pilgern, die vielleicht selbst schon unterwegs waren. Und das waren so die Perlen des Weges, waren diese kurzen Begegnungen, oft ja nur 2-3 Stunden. Ich kam am Nachmittag an, am Abend, wir haben uns kurz unterhalten, am Morgen noch zum Frühstück und dann war ich wieder weg. Und daraus sind aber Freundschaften entstanden, die ja jetzt mittlerweile 6 Jahre anhalten und auch zu diesem zweiten Weg ja jetzt geführt haben, wieder zu diesen Menschen zu gehen. Also es ist eine sehr intensive Zeit der Begegnung gewesen, ja.
Für wen hast du dieses Buch geschrieben?
Erst einmal für mich. Also das war 2021, als wir alle im Corona-Lockdown waren und ich mit meiner Arbeit es schwer hatte, mit hochbetagten Menschen, mit Mundschutz und so weiter zu arbeiten. Und die durften plötzlich das Haus nicht mehr verlassen. Wenn ich aufsuchend gearbeitet habe, in die Haushalte kam, wir konnten nicht raus. Dann haben die gesagt, erzählen Sie doch mal von Ihrer Wanderzeit. Dann habe ich begonnen, diese Erzählungen aufzuschreiben. Und dann wurde mir bewusst, wie schön das ist, was ich da alles erlebt habe. War, ich meine, das wusste ich immer, aber es nochmal zu lesen, ist doch noch was anderes, es aufzuschreiben und zu reflektieren. Und so kam eins zum nächsten. So ist dann ein ganzes Buch draus geworden.
Gibt es da so Szenen beim Schreiben, woran du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, das ist so emotional, noch heute, wenn du das liest, kommen dir die Tränen oder du freust dich besonders? Also gibt es so Begegnungen, die so besonders emotional waren?
Ehrlich gesagt habe ich dieses Buch so geschrieben, dass ich morgens um 5 aufgestanden bin, mir ein Zitat herausgesucht habe, das passt. Und dann habe ich das entsprechende Kapitel dazu geschrieben. Und ich war am Ende immer gerührt. Ich habe immer gedacht, das gibt's doch jetzt nicht, wie das aus mir rausgeflossen ist. Und ich habe praktisch jeden Tag ein Kapitel geschrieben und nicht mehr. Ich habe abgeschlossen, egal ob ich 4 Stunden dafür gebraucht habe oder 7 oder ob es mal ganz schnell ging, weil es ein ganz kurzes Kapitel war, das einfach kurz, knapp, stimmig war. Und da kamen natürlich, ich habe es chronologisch geschrieben, vom ersten Moment der Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Wie kam es dazu? Warum bin ich überhaupt losgegangen? Dann, wie kam es zur Haushaltsauflösung? Was habe ich dabei erlebt? Also ich habe da immer wieder Gänsehautmomente gehabt. Und deswegen, ich habe das auch für mich geschrieben, das hat mich während dieser anstrengenden Lebenszeit, die wir damals während der Pandemie hatten, hat mich das genährt.
Ja. Würdest du sagen, das ist ein Plädoyer dafür, alte Wege zu verlassen? Einfach mal zu sagen, so, das, was ich wirklich jeden Tag mache, ich bin in so einer Mühle drin. Einfach mal stopp. Man muss, wie du schon gesagt hast, ja nicht sofort alles aufgeben, aber trotzdem einfach mal rechts, links oder auch hinter sich zu schauen und zu sagen, ich mache mal was anderes?
Auf jeden Fall. Also ich schreibe das schon in meinem Vorwort, warum wir immer wieder neue Schritte wagen sollten, vorausgesetzt, dass das eine Vision von uns ist oder dass es ein Wunsch ist, dass es eine Sehnsucht ist. Also ich meine, das muss ja nicht sein. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich bin so glücklich in allem, wie es ist. Aber mal so eine Idee zu haben und dann zu erkennen, wow, jetzt hat sich ein Zeitfenster geöffnet, jetzt könnte ich das mal machen. Und es gibt doch so Dinge, von denen wir in unserem Leben immer wieder sagen, das würde ich gern mal machen.
Und
dann
eines
Tages, genau, aber eines Tages plötzlich, ja, dann kommen 3, 4 Dinge zusammen, du verlierst deine Arbeit, ja, du merkst, oh, die Miete kann ich nicht mehr zahlen. Ja, was mache ich? Gehe ich doch, ich wollte doch schon immer, jetzt mache ich mal.
Also du machst eine ganze Menge Mut, das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Wie hat sich dein Leben jetzt verändert?
Also ich lebe tatsächlich seitdem weitgehend besitzlos. Das bedeutet nicht, dass ich nichts habe. Ich habe zum Beispiel einen Laptop, auf dem ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe inzwischen auch wieder ein Smartphone. Aber ich habe keinen Tisch, keine Stühle. Ich besitze keinen Schrank. Das Bett, in dem ich schlafe, ist einfach, ich lebe möbliert. Seit jetzt mittlerweile 6 Jahren. Und das ist auch gut.
Du bist mit deinem Buch unterwegs gewesen, hier auch bei uns in Niedersachsen, und hast daraus gelesen, du hast viele Menschen getroffen. Wie haben die darauf reagiert, auf deine Geschichte, auf das Buch?
Immer wieder so fasziniert und strahlend. Also wenn ich dann, ich sitze ja alleine und sehe das Publikum und dann sehe ich, wie die Augen leuchten oder wie Tränen in die Augen den Menschen schießen oder ja, und ich nachher in den Gesprächen, die ich habe, nehme mir immer viel Zeit beim Signieren, dann erzählen die Menschen, dass sie gerade in ähnlichen Lebensphasen sind und dass ich sie jetzt ermutigt hätte, mal ein paar Schritte zu gehen oder mal in kleinen Schritten das auszuprobieren, was ich halt im ganz Großen gemacht habe. Ja, also Vertrauen zu schenken, das ist die Intention des Buches und auch dieser Reise jetzt, dieser Lesereise.
Was bedeutet dir das Wort Ankommen? Hast du das Gefühl, du bist jetzt angekommen oder hast du eher das Gefühl, es muss immer weitergehen?
Ein ganz schwieriges Wort. Oh, verdammt. Ich habe immer die Sorge, wenn ich ankomme, dann sterbe ich. Oder ich denke oft, naja, Ankunft heißt nun mal, dann sind wir im Frieden, dann ist es durch, dann ist alles gelernt, was zu lernen war in diesem Leben. Dann kann ich auch sterben. Deswegen habe ich innerlich, glaube ich, etwas, was mir sagt, oh, lieber nicht ankommen. Andererseits würde ich jetzt allmählich schon sagen, ich bin angekommen in meinem Leben am Starnberger See in Tutzing. Ich habe meine feste Arbeit. So, das ist da. Und gut, ja.
Wie geht's denn jetzt weiter? Hast du schon wieder neue Touren, wo du sagst, ich will wieder pilgern und ich nehme mir wieder mal eine Auszeit und ich schreibe wieder mal ein Buch? Was können wir von dir erwarten, auch für die Zukunft?
Erstmal, dass ich diese Tour noch zu Ende bringe. Das ist schon ein Riesenkraftakt, mit diesem 200 Kilogramm Gefährt unterwegs zu sein, mit Hund und der Verantwortung, Lesetermine einzuhalten, schlechtes Wetter. Das war mehr als 2019. Da schien immer die Sonne und diesmal hat es immer geregnet, wenn ich gefahren bin. Das ist schon mal das eine, diese Tour zu Ende zu bringen, jetzt auch dann am Wochenende noch in Lütjenburg und in Hovach zu lesen. Aber danach muss eine Ruhephase einkehren und das empfehle ich auch allen Menschen immer. Wir hetzen immer von einem zum nächsten und wenn wir etwas erreicht und beendet haben, brauche ich zumindest Zeit und das gönne ich mir dann auch 2 Wochen einfach Stille und mich mal ganz ruhig das nachwirken lassen und mich ruhig hinzusetzen und zu sortieren. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das kann man von mir erwarten, dass ich auch das aushalte, die Ruhe.
Ein ganz, ganz tolles Buch, Die Rückwärtspilgerin oder Von einer, die auszog, das Leben zu küssen. Ein Buch, das uns ja wirklich mal zeigt, dass man manchmal einfach einen Schritt zurück machen muss, um wirklich voranzukommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, bei Mina Bäuerlein, für dieses für mich auf jeden Fall sehr inspirierende Gespräch. Und wenn Sie auch Lust haben, das Buch zu lesen, es ist im Ovis Verlag erschienen und es eignet sich wunderbar für alle Menschen, die gerne unterwegs sind, gedanklich, gefühlt oder eben auch ganz real. Vielen Dank, liebe Mina.
Ich danke von Herzen.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstag. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es hat bereits eine ganz, ganz lange Tradition. Seit vielen Jahren findet das sogenannte Mittelalterlich-Fantasiespektakulum in Bückeburg statt. Hunderte Knappen, Marketenderinnen und Fahrensleute kampieren tagelang im Heerlager nahe dem Schloss. Und da muss man ziemlich wetterfest sein, wie das vergangene Jahr zeigte. Uli Kniep hat sich am vergangenen, dem ersten von zwei Wochenenden, auf dem Festivalgelände für uns umgeschaut.
Kommen Sie hier mit der Horde, mit unserer Heldenschar. Wir stürmen wild nach vorne, so wie jedes Jahr. Unsere Namen sind Legenden, die man ewig weiterträgt. Komm, wir tanzen, komm, wir brennen, bis die Erde brennt.
Feuerschwanz, Kaspar, Bierschmeichler, Heavysaurus, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Subway to Sally und Fersengold. Sie alle sind bereits Stammgäste beim Mittelalterlich-Fantasiespektakulum. Auch 2025 gastieren die beliebten Bands und Kleinkünstler zum insgesamt 30. Mal in Bückeburg. Veranstalter Gisbert Hiller hat sich zum Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht.
Alle Bückeburger haben am nächsten Sonntag kostenlosen Eintritt hier. Wir werden ein Riesenprogramm erleben, also Programm auf 7 Bühnen, Ritterturniere. Als Dank für 30 Jahre Gastfreundschaft, stressfreies Miteinander, Auskommen hier, Toleranz und Verständnis für unseren Chaotenverein hier.
Die heilige Dreischäuslichkeit der Kiepenkasper und der hässliche Hans gehören zu dieser verrückten Szene, die auf dem riesigen Areal zwischen Mausoleum und Festspielwiese wandelt. Walk-Acts und Musikanten haben dabei lebhafte Erinnerungen auch an das vergangene Jahr, als das Gelände im Unwetter und im Schlamm versank. Sie alle aber kommen immer gerne wieder, wie Malte Heuer, Sänger von Fersengold, bestätigt.
Wir haben hier mit allen Bands, die hier spielen, haben wir eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Und ich glaube, das ist einer der Gründe auch, warum wir alle so entspannt miteinander umgehen.
Komm, tanzen wir durch den Wind, wenn der Regen auf Fäden spinnt. Das stört doch kein Küstenkind. Yo, wir feiern den Norden.
Baumstriezel, Handbrot und Schmalzkuchen, beispielsweise aus der Hexenküche oder dem Wirtshaus zum gestiefelten Kater, dazu Beerenwein, Met oder Bier, gehören zum leiblichen Wohlbefinden. Gewandschneiderin, Zinngießer, Gerber und eine Seifensiederin zeigen ihre Künste ebenso wie der Schmied, der Sattler, die Schuhmacher und die Topfdreher. Sogar romantische Hochzeitsmode kann man anfertigen lassen. Verblüffend, wie viel Zeit und Ehrgeiz die begeisterten Szenegänger in ihre Kostüme stecken. So wie diese Hamburger Horde, die durch ihre fantasievollen Gewänder mit Wolfsmaske oder Federpracht auffällt.
Die Flügel, die haben ungefähr so 3 Monate Bauzeit in Anspruch genommen und dann bastelt man hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen. Also eigentlich hört man nie auf zu basteln und zu erweitern. Eigentlich ist das so eine Never-Ending-Story.
Wir sind seit 10 Jahren dabei, regelmäßig bei allen Festen hier im Norden. Und die Gewänder ändern sich halt.
Selbstverständlich kommen die Fans des MPS wieder, bei Fegefeuer oder Sintflut. Und jung und alt vergnügen sich dann auch wieder beim Bogenschießen, im Badehaus namens Suff und Sünde und beim Reiterturnier.
Wir bleiben bis zum nächsten Wochenende und das Jungvolk fährt dann
einer muss ja arbeiten.
Die Woche über wieder nach Hause.
Wir sind aber nächstes Wochenende wieder hier.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Immer noch Sommerferien bei uns in Niedersachsen und das bedeutet oft ziemlich lange Autofahrten, die langweilig sind, lange Flüge oder eben auch Bahnfahrten. Und deswegen haben wir ein paar Hörtipps für Kinder zusammengestellt. Dann machen wir Lust auf die Domfestspiele in Verden. Open-Air-Theater auf einer großen Bühne direkt am Dom mit vielen begeisterten Laienschauspielern. Und wir präsentieren einen ganz besonderen Kiosk, in dem mehr angeboten wird als nur Zeitungen, Kaffee oder Süßigkeiten. Dort gibt es nämlich Kultur im Sortiment. Schön, dass Sie bei uns sind.
NDR 1.
freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Sommerferien in Niedersachsen und das heißt nicht nur, dass die Nächte lang sind, sondern auch die Autofahrten. Und die Flüge können lang sein und Bahnfahrten sind total langweilig. Was macht man die ganze Zeit? Da haben wir uns gedacht, wie wäre es denn mit ein paar Hörtipps für Kinder und haben ein paar für Sie zusammengestellt.
In seiner Hörspielserie
Die Erschöpften
entwirft Oliver Sturm eine dystopische Zukunft. Viele Menschen sind so erschöpft, dass sie gar nicht mehr urlaubsfähig sind. Urlaub gibt's nur noch mit ärztlichem Attest. Wer durchfällt, muss zuerst in eine Pre-Holiday-Klinik.
Eine Familie kam aus dem Fahrstuhl. Vater, Mutter und zwei Kinder.
Hier gibt's auch Kinder?
Ja, aber nicht ihre eigenen. Es sind nur Therapiekinder zum Üben. Ihren eigenen Kindern wären die Eltern noch gar nicht gewachsen.
Die Erschöpften.
Inspiriert von Thomas Manns Zauberberg. Mit einem großartigen Tom Schilling als modernem Hans Castorp inmitten eines alpinen Sanatoriums.
Die Wut der Wellen von Friedrich Arni.
Ein beliebtes Urlaubsziel für diejenigen, die urlaubsfähig sind, die Nordsee. Und auf Jüst spielt ein Originalhörspiel, das Friedrich Arni gerade für den NDR geschrieben hat. In Die Wut der Wellen verbindet der Münchner Autor Krimi mit Mystery. Auf Jüst ertrinken Kinder, obwohl sie angeblich gut schwimmen konnten. Zwei Kommissarinnen beginnen privat zu ermitteln.
Was war mit den anderen drei Opfern? Waren da auch Gestalten in der Nähe?
Das weiß ich nicht.
Interessiert's dich nicht?
Doch!
Bist du im Dienst, Oberkommissarin Graf?
Nein. Du, Hauptkommissarin Hassan?
Nein.
Kann es sein, dass die Wellen ihr böses Spiel mit allen treiben, die sich einbilden, das Meer spielen zu beherrschen? Die Wut der Wellen, hochkarätig besetzt mit Friederike Kempter und Pega Feridoni.
Taormina. Nach dem Roman von Yves Rabé.
Luisa legte den Sizilien-Reiseführer beiseite.
Was willst du denn hier auf dieser Schotterpiste?
Ich zeigte ihr das Sonnenschirmsymbol, das mit rosa Farbe auf ein verwittertes.
Und wie man es nicht machen sollte im Urlaub, dafür ist Taormina das beste Beispiel. Oliver Vnuk und Odin Jone spielen ein Ehepaar im Sizilienurlaub, das auf der Fahrt zum Hotel abbiegt, um das Meer zu sehen. Aber die beiden verfahren sich und rammen im Dunkeln ein Hindernis. Sie machen sich nicht einmal die Mühe auszusteigen.
Du bleibst sitzen. Wir fahren jetzt weiter.
Dann erfahren sie, dass ein Kind aus einem Lager für Migrantinnen und Migranten angefahren und tödlich verletzt wurde. Schließlich ist es das Ehepaar, das auf der Flucht ist, vor der Polizei und den eigenen Lebenslügen.
Reigen von Arthur Schnitzler. Erste Szene, die Dirne und der Soldat.
Den Strandsand zwischen den Zehen rieseln lassen, Füße hoch in Balkonien und dabei in die funkelnden Highlights des NDR-Hörspielbestands abtauchen. Die NDR-Archiv-Pop-Sammlung bietet 7 quicklebendige Klassiker, die bis heute erfrischen, unterhalten und anregen. Von Der Reigen von Arthur Schnitzler bis Kleists Michael Kohlhaas. Lange Fahrt voraus, dann hätten wir eine herzerwärmende Serie für euch im Angebot, die mit dem renommierten Robert-Geisendörfer-Preis ausgezeichnet wurde.
Anton und Pepe, Hörspiel von Paul Sacher und Axel Ranisch.
Die Autoren erzählen darin ihre eigene Kennenlerngeschichte. Sie waren beste Freunde in der Grundschule, doch dann zieht Pepe, alias Polzacher, weg. 15 Jahre später verlieben sie sich und verschmelzen ihre Liebsten gleich mit zu einer wilden Patchwork-Familie.
Mama, ich hab einen Freund, einen ganz wunderbaren Mann, der mich genauso liebt wie ich ihn.
Ja, und der im Knast sitzt.
Wer sitzt im Knast?
Na, Pepe, den deine Tochter nicht mehr zu kennen scheint.
Ich hab eine Tochter?
Ja, Mutti, ja, mich.
Die wohnt aber noch nicht lange hier, oder?
Doch dann bekommt Pepe die Diagnose bipolare Störung und muss in die Psychiatrie. Anton und Pepe, eine schwule Familiengeschichte mit Herz, Humor und Tiefgang.
Susanne Birkner und Thilo Guschas mit Hörspieltipps für die Sommerferien und die können Sie alle kostenlos downloaden in der ARD Audiothek. Einen schönen Dienstagabend wünsche ich Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das wird wieder ein Riesenspektakel, die Domfestspiele in Verden. Open-Air-Theater auf einer großen Bühne und das direkt am Dom. Mit dabei viele begeisterte Laienschauspieler. Am letzten Freitagabend, da ging es los. Wie immer sind das Stück und die Musik eigens für die Domfestspiele geschrieben worden. Geprobt wird schon sehr, sehr lange, nämlich seit dem Frühjahr. Und Maren Mommsen hat für uns in die Verdener Schauspieltruppe reingehört.
Gewaltig schallt die eigens komponierte Musik über die Freifläche direkt am Verdener Dom. Produzent Hans König begeistert auch dieses Mal die gute Stimmung unter den mehr als 100 Laienschauspielerinnen und Schauspielern und den Bühnenwerkern. Bammel vor der Premiere hat er jedenfalls nicht.
Nee, also Angst habe ich nicht. Ich freue mich sehr und habe also totales Vertrauen in das Team, auch in die Produktion, und das sieht ganz gut aus bei mir.
Im Mittelpunkt des Stücks steht diesmal ein Zündholzfabrikant aus Verden. Den gab es wirklich, und er hat sich auch wirklich in eine seiner Arbeiterinnen verliebt. Daraus ergibt sich ein Herzschmerzdrama mit spannendem Ende. Produzent Volker Schwennen kann kaum erwarten, dass es losgeht.
Also auf der Bühne haben wir eine riesengroße Fläche. Auf der linken Seite haben wir die Zündholzfabrik, auf der rechten Seite einen Salon. Und mit einem wirklich wunderschönen Bühnenbild, also was auch optisch viel hermacht. Und mit 100 Darstellenden auf der Bühne sind wir mehr als je zuvor.
Neu dabei ist in diesem Jahr Christine Bokelmann. Sie ist für die Kostüme verantwortlich.
Ich war am Anfang tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil ich ja das erste Mal dabei bin und wo mir gesagt hat, es sind viele freiwillige Menschen, die dabei sind und helfen wollen, dachte ich erst nur, okay, das ist ja schön, aber ich muss sie auch kennenlernen. Ich muss wissen, was passiert hier, wie kriege ich das zusammen? Es ist 150 Kostüme auf der Bühne, das ist eine Menge Arbeit. Und wie kriegen wir das zusammengestemmt, ohne dass ich diese Menschen vorher kannte? Das war sehr aufregend.
Das Stück spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Das erste Auto aus Verden spielt eine wichtige Rolle. Das nachzubauen war gar nicht so einfach, sagt Henning Diers, der leidenschaftlich als Kulissenbauer bei den Domfestspielen dabei ist.
Wir haben also viele Probleme überwunden und gelöst, sodass wir jetzt mit so einem schönen Geräusch tatsächlich ziemlich authentisch ein erstes Auto zeigen.
Dieses Mal sei das Stück besonders spannend und zeitgemäß, betont Regisseur König.
Sagen wir mal, aktuelle Bezüge, die haben wir immer gesucht. Hier bestehen sie sehr stark, weil wir uns eben auch mit dem Entwickeln der Arbeiterschaft befassen. Also wie die sozusagen sich selber mehr und mehr verstanden haben, ihre Rolle und auch wie sie ausgebeutet werden.
Für die Ehrenamtlichen, die bereits seit Anfang des Jahres zum Teil mehrmals wöchentlich für ihre Auftritte proben, zählt aber etwas anderes. Das Miteinander.
Die Menschen. Auf alle Fälle die Menschen. Ich finde, das ist hier eine ganz, ganz tolle, illustre Runde. Wir helfen uns gegenseitig, wir gestalten zusammen. Wir sehen zu, dass wir dieses Riesenwerk irgendwie auf die Bühne kriegen. Und es ist einfach total viel zu tun. Jeder packt mit an, niemand muckt. Wir kriegen das wirklich großartig zusammen hin.
Nach der Premiere heute gibt es viele weitere Aufführungen bis zum 9. August. Jeweils Open Air auf der Bühne direkt am Verdener Dom.
NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend im Kulturspiegel. Schön, dass Sie hier sind. Zeitung, Kaffee, Eis, Süßigkeiten, das ist ja normalerweise das Angebot, wenn man zu einem Kiosk geht. In Hannover gibt es da mehr, denn in der Stadt machen derzeit immer mehr Eröffnungen von Kulturkioskenschule. In der Innenstadt, da hat das Historische Museum den Hannover-Kiosk etabliert. Die Musikszene präsentiert sich im Musikkiosk mit angeschlossener Freiluftbühne, und im Sprengelmuseum, da gibt es einen Kunstkiosk. Agnes Bührich war für uns mal dort.
Sven Julian Kanzlerski legt letzte Hand an seinen Kunstkiosk im Eingangsbereich des Sprengelmuseums. Es ist ein weißer Würfel, der sowohl als Skulptur wie als Infostand der Freunde des Sprengelmuseums dient. Vorn Tresen und Fenster mit Rollladen, an der Seite eine Tür, hinten Flächen zum Aufklappen. Wer hineingeht, soll einen dritten Ort betreten können, zwischen öffentlich und privat, sagt der Künstler. Das Vorbild dafür ist ein Kiosk im Stadtteil Linden.
Die Kioskkultur gehört ja mit nach Hannover. Und ich mochte für mich selber so ein bisschen das Narrativ zusammenspinnen, wie als hätte ich in einem Archiv von Sprengelmuseum nachgeschaut und hätte dann quasi einen Kiosk entdeckt und bringe so ein bisschen wie so diese Form von Kioskkultur wieder oder die Trinkhallenkultur, so wie es ursprünglich war.
Ungewöhnlich viele, nämlich rund 300 Kioske gibt es in Hannover. Dass sich das Konzept auch eigne, um en passant Stadtgeschichte zu snacken, findet man beim Historischen Museum. Weil das Haupthaus derzeit wegen Renovierung geschlossen ist, gibt es den Hannover-Kiosk, einen überschaubaren Raum in der Innenstadt. Das sieht zwar nicht aus wie ein Kiosk, ist aber trotzdem einer, sagt der Programmverantwortliche Jan-Willem Huntebrinker.
Das ist ein Kiosk, weil man hier eine bunte Tüte Stadtgeschichte kriegt. Zudem ist ein Kiosk eben ein Ort, auf dem es auf kleinen Raum viel buntes Angebot gibt. Und das entspricht auch dem Charakter dieses Ortes. Hier gibt es eben viel Angebot zur Hannover-Geschichte auf kleinen Raum.
Mit der VR-Brille kann man sich hier ins Jahr 1925 zurückbeamen oder den Wandel Hannovers auf einer riesigen Leinwand verfolgen. Graue Mietskasernen und Pferdefuhrwerke werden in bunte Autos und Reklameschilder von heute überblendet. Niederschwellig heißt hier auch, dass die Besucher am Ende eines Zeitstrahls ihre Wünsche für Themen ab dem Jahr 2000 hinterlassen können, die das Museum behandeln sollte, sagt Konstanze Kalmus vom Freundeskreis.
Also ich sehe jetzt hier gerade den CSD, den gab es 2000 noch nicht, wenn ich richtig erinnere. Und nach 2000 hat es ja die großen Paraden auch hier in Hannover gegeben vom CSD. Und das fehlt offensichtlich jemandem hier auf der Darstellung.
Hannovers Stadtgeschichte kurz und knackig präsentiert mitten in der Stadt. Den Passanten, die am Schaufenster des Hannover-Kiosks vorbeikommen, gefällt das.
Es ist ein Treffpunkt, der nicht so ganz kommerziell wie Cafés und sowas ist.
Ich war sehr traurig, als ich gehört habe, dass das Museum jetzt erstmal geschlossen ist. Und von daher finde ich es eine super Alternative.
Eine Alternative zur herkömmlichen Präsentationsweise gibt es auch im Musikbereich. In der Innenstadt wird mit dem Musikkiosk das 10-jährige Jubiläum von Hannover als UNESCO City of Music gefeiert. Auf kleinem Raum präsentieren sich dort NachwuchsmusikerInnen in Minikonzerten gratis. Statt Lolli und Zeitung, in Hannover gibt's Kultur im Kiosk.
Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Dienstagabend. Es geht hier bei uns traumhaft weiter. Und nächsten Dienstag, da freue ich mich auf Sie, da gibt es dann wieder einen neuen Kulturspiegel. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.